Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Endlich wieder ein Sieg. So wichtige 3 Punkte, ein Doppelpack von Bobby Wood. Gute Stimmung im Stadion und schon ist man nicht mehr Tabellenletzter. Man könnte ja fast in Euphorie ausbrechen in Hannover. Machen wir aber nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße seit gefühlt 154 Sendungen nicht mehr dabei gewesen den Ansgar. Hallo Ansgar.
Guten Tag.
Ansgar, neue ja. Hörer kennen dich ja überhaupt nicht mehr.
Ah, damals, ja, da waren wir noch, ich glaube, das war noch vorm Abstieg.
Ach, das war
das letzte Mal.
Ja, wahrscheinlich. Also ich
ewig her.
Ich könnte jetzt tief in meinen Recherchen recherchieren, in meinen Unterlagen recherchieren, so wollte ich sagen. Mache ich aber nicht, ist mir zu anstrengend. Ich begrüße Tobi Krause von 96freunde.de.
Ja, einen wunderschönen guten Abend in diese illustre Runde, lieber Tobi, lieber Ansgar.
Ja, hat natürlich auch einen Grund, warum wir in dieser Konstellation aufnehmen, weil wir uns das am Samstag im besoffenen Kopf geschworen haben. Das hört sich viel zu pathetisch an, das lassen wir lieber. Wir waren tatsächlich am Samstag im Stadion und haben danach auch noch ein bisschen Zeit zusammen verbracht und haben wir gesagt, da müssen wir auch zusammen eine Sendung aufnehmen. Finde ich gut.
Ganz kurz, aber gegen besoffen, da verwahre ich mich entschieden gegen.
Okay, Hacke voll war er.
Ja, warum haben wir eigentlich nicht schon an dem Abend aufgenommen?
Oh, wir haben das einmal gemacht, ne? Einmal habe ich mit Lutze und Hans, glaube ich, nach dem Stuttgart-Spiel am Courtyard-Hotel Mikrofon oder Handy runter die Nase gehalten, weil ich glaube, ich in der Woche keine Zeit hatte oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall mussten wir das schnell machen und da haben wir, also ich war auf jeden Fall nicht mehr nüchtern. Könnte sein, dass es die Sendung noch im Archiv von Hannover liebt, von meinsportradio.de gibt. Ansonsten ist sie vielleicht auch für immer verschollen. Das wäre ja...
Im Giftschrank.
Das wäre ja so traurig, wenn die nur noch auf meine...
Das vor in der Baccarole, von der Tanzfläche.
Ja, man hätte halt nichts verstanden, ob der Musik, aber ist ja auch...
Und die Rechte, die Musikrechte.
Ah, stimmt, die Musikrechte.
Da hätten wir vor die Tür gehen können.
Da kommen wir natürlich in Teufelsküche, aber wenn du in der Baccarole vor die Tür gehst, dann kannst du auch zu Hause aufnehmen, das ist ja auch dann wurscht. Ja, war auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher Abend. Grüße an dieser Stelle an alle Beteiligten. Kann man mal machen, aber auch nicht jedes Wochenende, also ich zumindest nicht mehr.
Wie bitte?
Bitte was? Na, kannst du sowas jedes Wochenende?
Ich dachte, das Wochenende? War jetzt abgemacht, du. Was ist
los? Tobi, hältst du das durch jedes Wochenende? Nein.
Natürlich nicht. Ich werde 40, ich bitte dich.
Ja. Guck mal, wie alt du schon... Also,
das ist ja jetzt immer mehr vorsichtig, bitte.
Guck mal, also der Ansgar...
Im besten Alter, ja?
Im besten Alter und Ansgar erst. Der könnte unser Sohn sein. Unser gemeinsamer Sohn Ansgar.
Unser gemeinsamer, das ist sehr schön, ja.
Ach, es war ein schöner Tag, hat Spaß gemacht. Aber wir wollen die Zuhörer nicht nerven, denn wir müssen über 96 sprechen. Und das vor den Feierlichkeiten stand Fußball an. Und Ansgar, du bist jetzt nicht so oft in Hannover zum Fußball gucken. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es ein Stück weit doch ein besonderer Tag war. Aber hast du eine gewisse Anspannung bei dir bemerkt, unabhängig davon, dass du so selten da bist, weil es einfach auch ein wichtiges Spiel war?
Ja, das schon. Es war ein bisschen komisch, komisch hinzufahren. Ich meine, es war ja immer noch, das Stuttgart-Spiel hatten wir ja noch im Kopf. Leider, das hatte man ja noch nicht ganz vergessen, wie das da ausgesehen hatte in Frankfurt.
Frankfurt war es,
Frankfurt
ja.
Meine ich, so rum. Und von daher war ich mir nicht so sicher, dass das so gut ausgehen würde. Ich meine, natürlich hat Stuttgart jetzt auch keine Bombensaison bislang hingelegt und das gegen Bremen war ja auch eher glücklich, der Sieg der Stuttgarter, aber ich bin nach Hannover nicht hingefahren, dachte, ja, und jetzt gibt es endlich den ersten Dreier, sondern mit viel Glück vielleicht.
Mit viel Glück vielleicht, ja. Was Tobi getippt hatte, wissen wir ja, hat er ja letzte Woche hier erzählt, 1-0 für den VfB Stuttgart. Von daher bist du auch nicht davon aus.
Fast, oder? Ja, war knapp, ne?
Ja, ein Tor haben sie geschossen, immerhin.
Siehste?
Ja, hast halt mit Bobby Wood.
Nee, also ich war auch überrascht, du hast recht, ich bin nicht mit den allerbesten Gefühlen zu dem Spiel gefahren.
Ja, rückblickend betrachtet und insbesondere erste Halbzeit, können wir gleich drüber sprechen, war Stuttgart wahrscheinlich genau das, was wir brauchten. Und dann brauchten wir eine Aufstellung und das ist jetzt meine Überleitung, Tobi. Der Trainer hat es sich mal wieder so zurechtgelegt, dass er was Neues hatte. Und zwar letzte Woche gegen Frankfurt waren noch dabei Korb und Sorg. Und die waren dieses Mal nicht mal mehr im Kader. Das heißt, das ist bretthart. Also komme ich auch, bin ich an dem Tag nicht drauf klar, oder beziehungsweise am Abend vor hatte man das ja schon so ein bisschen klappern gehört, bin ich schon nicht drauf klargekommen und bin ich auch an dem Samstag nicht drauf klargekommen und komme ich tatsächlich heute auch nicht. Also allen voran Sorg hatten wir ja eigentlich eine im Verhältnis zum Rest der Mannschaft ganz taugliche Hinrunde bisher attestiert. Und gut, Korb hatte jetzt gegen Frankfurt nicht seinen besten Tag und aber auch halt seinen ersten Tag irgendwie gefühlt. Und dann die beiden komplett aus dem Kader zu nehmen, das war schon mutig, oder?
Ja, das war durchaus mutig. Das war eine Entscheidung mit einem großen Fingerzeig. Ne? Ich scheue da nicht, auch Leute ganz aus dem Kader zu schmeißen, von denen vielleicht keiner denkt, dass sie nicht im Kader sein werden. Und ich war schon beeindruckt von seinem Mut, den er da an den Tag gelegt hat. Denn das war ja schon sowas wie so ein zumindest ein richtungsweisendes Spiel. Ne? Wenn du dann im Kellerduell auf den VfB Stuttgart zu Hause triffst, ja, dann musst du ja quasi schon gewinnen. Ne? Sonst bist du völlig abgeschlagen. Also das heißt völlig abgeschlagen, dann bist du erstmal abgeschlagen. Und dann so eine Entscheidung zu treffen, die Mannschaft wieder so durcheinander zu würfeln, das war schon mutig. Hat da schon Eier bewiesen.
Ja, Ansgar, ich habe immer gesagt, der Trainer, das hat er letzte Saison auch schon gemacht, der Trainer, dieses viele Hin- und Hergewechsel, da ist man auch tatsächlich mal zügig von der Tribüne in die Startelf und manchmal auch andersrum. Und letzte Saison fanden wir das alle dufte und knorke, weil es lief ja so gut und der ist ja so flexibel, der Trainer und so. Breitenreiter ist ein unfassbares Risiko eingegangen. Wenn das in die Hose geht, ist er der Wackeltrainer, der hier sich nicht entscheiden kann, wer spielen soll und so. Das war sehr mutig.
Ja, das hätte auch in die Hose gehen können. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Abwehr dadurch durch seine Entscheidung so bombenfest stand. Aber die Mehrheit seiner Entscheidung hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber natürlich, wenn das nicht klappt, dann ist er vielleicht dann schon raus, weil die Trainerstühle waren ja dann doch locker. Ja, also bei beiden. Und jetzt hat Breitenreiter dadurch das wieder ein bisschen festgeschraubt. Aber ja, aber als ich die Aufstellung gesehen habe, ich war auch komplett überrascht, weil auf der anderen Seite fehlt ja auch Oscholek. Also wir hatten ja quasi nur einen einzigen Außenverteidiger dabei.
Ja.
Und ja, dafür sah es aber ja insgesamt okay. Also jetzt nicht grundsolide, aber es sah okay aus.
Dann lass uns mal durchgehen. Tobi, erste Halbzeit. Also vorne, das soll nicht unter den Tisch fallen, Asano und Wood anstelle von Fossum letzten Endes. Fossum und, ja, also Bibu so ein bisschen nach hinten gezogen. Wen hat er denn da noch rausgenommen?
Muss ich mal. Ja, so ein bisschen ist gut. Du. Der hat ja hinten rechts da.
Ja, ja, der hat rechten Verteidiger gespielt. Der steht hier auch noch ganz groß auf meiner Liste. Über den müssen wir unbedingt nachher sprechen. Das ist eine ganz, ganz abenteuerliche Personalie, die ich auch immer noch nicht so richtig einschätzen kann. Aber auf jeden Fall waren vorne Asano und Wood mit dabei. Und Wood sollte dann ja auch der große Mann des Tages werden. Also, erste Halbzeit. Ich würde sagen, beste Halbzeit der Saison. Tobi, zu mutig?
Nee, es war nicht die beste Halbzeit der Saison. Ich glaube, es war Stuttgarts schlechteste Halbzeit der Saison. Also 96 hat natürlich viel Ballbesitz gehabt. Zwischendrin waren es mal über 70%. Das hört sich erstmal viel an. Aber der Ball ist doch viel hin und her geschoben worden. Ich erinnere mich jetzt nicht an die großen packenden Torraumszenen. Ich erinnere mich an eine Chance für den VfB sogar. Als allererstes. Mario Gomez trifft da das Außennetz. Das muss um die 20. Minute herum gewesen sein. Und wir hatten, wie gesagt, viel den Ball, aber konnten wenig Kapital daraus schlagen. Also beste Halbzeit. Ja, klar, wenn du 2-0 in Führung gehst, bleibt ja fast unterm Strich kein anderes Fazit übrig. Aber also fußballerisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hat mich das jetzt nicht von den Sitzen gerissen.
Also ich würde dir dazu stimmen, dass es jetzt technisch nicht die feine Klinge war, aber zumindest hat man der Mannschaft angemerkt, dass sie wollten. Also gerade ein Albornoz hat ja quasi jedem noch einen mitgegeben, der da an ihm vorbeigelaufen ist und hat ja relativ schnell auch die gelbe Karte dafür gekriegt und hat dann munter weitergemacht. Bobby Wood, auch vor seinen Toren hat er schon teilweise ein bisschen übereifrig, aber zumindest gezeigt, er wollte heute mal wirklich einen raushauen. Und also insgesamt, es war zumindest der Wille da, was ja schon quasi das Mindeste war, was man dem Heimpublikum anbieten konnte, nach dem, was die Auswärtsfans erleiden mussten und alle am Fernseher auf dem Sonntag. Also zumindest stimmte die Einstellung.
Ja, aber wie du es gerade sagst, das ist ja im Prinzip das Mindeste, was du anbieten musst. Also du hast natürlich recht, dass man gemerkt hat, dass sie wollten. Ist für mich auch völlig unstrittig. Aber da bin ich vielleicht, habe ich etwas höhere Ansprüche. Also für mich reicht es nicht aus, dass eine Mannschaft anmerkt, dass sie will. Aber das war ihr tatsächlich nicht abzusprechen. Aber sie konnte halt wenig aus dem Ballbesitz machen. Guck mal, wenn du 70% Ballbesitz hast oder zum Teil sogar über 70% Ballbesitz, dann erwarte ich mir halt einfach ein paar mehr Torraumszenen als die, die wir hatten.
Aber kann man das erwarten, Tobi, nach 7 Spielen mit 7 verschiedenen Aufstellungen, jetzt schon wieder eine neue Konstellation gewesen, wir hatten es gerade angesprochen, ohne rechten Verteidiger und alles ein bisschen anders, kann man da wirklich erwarten, dass da, ja, Ansgar sagt, die feine Klinge war es nicht, das will ich auch gar nicht sehen, aber kann man mehr erwarten als das, was wir gekriegt haben?
Also ich tue es, also kann man es. Ob man das jetzt grundsätzlich kann, weiß ich nicht, aber weißt du, wir müssen uns schon entscheiden, ob wir ihn jetzt dafür loben, dass er seine Mannschaft immer durcheinander wirft oder ob wir das kritisieren. Und du hast es ja auch letzte Woche und ebenso wieder ein bisschen anklingen lassen. Letztes Jahr wurde er ja dafür sehr gelobt und also die können ja nun hoffentlich alle Fußball spielen, ne? Und natürlich bist du verunsichert, wenn du in 6 Spielen kein Sieg errungen hast und Tabellen 18. bist und weißt, du musst den 16. jetzt schlagen. Aber wie gesagt, ich erwarte trotzdem mehr. Also mir reicht es halt nicht. Da bin ich vielleicht auch zu kritisch, das sagte ich ja gerade schon, mir reicht es eben nicht, dass man einfach nur der Mannschaft anmerkt, dass sie will, das habe ich in vielen Spielen gesehen. Und wenn Stuttgart nicht so wirklich unfassbar schlecht gewesen wäre in der ersten Halbzeit, hätten wir wahrscheinlich auch die beiden Tore nicht erzielt. Wir werden dazu ja noch kommen, aber ich meine, so wie Wood die Tore erzielt hat, so frei ist er wahrscheinlich im Training nicht.
Ja, sprechen wir jetzt direkt drüber, würde ich sagen. Es war zweimal das gleiche Prinzip. Einmal war es Füllkrug auf Albonoz, einmal war es Wallace auf Albonoz. Aber am Ende war es immer die Flanke von Mr. Bademantel, Ansgar. Auf Bobby Wood, der ihn dann, ja, doch wie so ein Stürmer, ne? Also wir haben uns schon ein bisschen angeguckt und gefreut.
Ja, wobei wir das zweite auch gar nicht so mitgekriegt hatten, weil es schon fast in der Pause war. Und wir waren ja schon an Getränke nachholen.
Nee, tatsächlich haben wir... Wir haben das erste nochmal nachgeguckt.
Und dann fiel gerade das zweite.
Genau. Genau, wir haben das erste auf dem Handy nochmal nachgeguckt, um nochmal ganz genau zu wissen, was passiert ist. Und dann fällt das zweite. Das war ein bisschen dumm von uns, aber gut.
Ja, gut, wir haben ja quasi zweimal dasselbe Tor gesehen, nur halt das andere. Aber gut. Nein, das war super gemacht. Und klar, wie sich Herr Pavard da durch den Strafraum bewegt. Junge, Junge, wenn die Bayern da wirklich Geld für zahlen wollen, können sie gerne machen. Aber er hat ja Bobby Wood zweimal sträflich fraschen lassen. Also den ersten Kopfball fand ich wirklich super, weil ne, den drückt er ja noch komplett in die andere Ecke. Und ja gut, das 2-0 ist ja quasi ein Geschenk. Ne? Also ist ja noch ein größeres Geschenk als das erste. Da muss er wirklich nur die Stirn hinhalten und der Ball fällt genau ins kurze Eck rein. Aber anscheinend haben wir dann zum Ende der Halbzeit genau die Taktik gefunden, die zum Erfolg führt, nämlich über unsere linke Seite, also die rechte Seite der Stuttgarter, scheint wohl noch schlechter als der Rest gewesen zu sein, im Sinne von, da konnte man die Pässe oder zumindest mal so ein Flankenball aufziehen, ne? Weil es war ja nicht so, dass einfach mal wieder ein langer Ball geschlagen wurde, Füllkrug legt ab und einer zieht ab, sondern das war ja schon, dass da 3 Pässe hin und her liefen und dann kam eine punktgenaue Flanke, die wir von links ja auch nur alle Jubeljahre mal sehen. Und dann haben wir einen, der einfach mal Kopfbälle macht. Und gut, davon haben wir sowieso einige als Stürmer, aber dass es nicht Füllkrug war und auch nicht Weidand, sondern auf einmal war es dann Bobby Wood.
Das war der, von dem man es eigentlich nicht so zwingend erwartet hatte. Bobby Wood ist, glaube ich, nur 1,80 groß. Tobi, erste...
Aber ich glaube, dass einfach das Teil von Korkut sich auch ein bisschen verpokert hat. Denn man konnte ganz gut sehen, dass wenn Füllkrug auf den Flügel ausgewichen ist, ihm immer 2 Verteidiger hinterhergelaufen sind, sodass sie versucht haben, halt Füllkrug zu doppeln und ihn damit aus dem Spiel zu nehmen. Ist halt nur blöd, wenn in der Mitte dann irgendwie keiner mehr ist. Und das war halt bei einem 0-1 und beim 0-2 nahezu identisch. Aber 0-1 noch eklatanter, weil Füllkrug da ja wirklich raus ist, fast bis zur Eckfahne, den Ball dann auf Albonos liegt und 2 Verteidiger an seiner Seite sind, die dann in der Mitte auch mit fehlen. Und da hat einfach Taifun Korkut in dem Spiel vielleicht mal die falsche Taktik gewählt. Und ein Doppeln von Niklas Füllkrug heißt halt nicht gleichzeitig, dass 96 keine Tore schießt.
Wobei, ja, aber das ist ja dann wieder von uns denn die Stärke, dass wir das mitkriegen, dass wenn
Füllkrug
ausweicht, dass es dann mitgeht und dass er das dann auch immer wieder macht. Du kannst ja dann immer noch einen Stürmer haben, der sagt, nee, aber ich bin am Elfmeterpunkt und ich werde halt gedoppelt, dann werde ich halt am Elfmeterpunkt gedoppelt. Aber er ist dann halt dann doch so ein bisschen pleatsch und geht dann raus und reißt die Lücken auf. Da haben wir Punkt.
Da hast du auch recht. Da bin ich ganz bei dir. Das hat Niklas Füllkrug ganz gut gemacht und Stuttgart halt eben eklatant schlecht. Und so kommt es dann eben dazu, dass Bobby Wood da zweimal den Torhüter eigentlich fragen kann, Sag mal, Ron Robert, wo willst du denn hinhaben?
Also ich finde, beim ersten Mal kann er das nämlich eben nicht fragen. Da macht Wood, glaube ich, die richtige Bewegung und das war wie so ein Stürmer.
Das war ein technisch perfekter Kopfball, da hast du ja auch völlig recht. Und den hält auch kein Torhüter, so wie er ihn köpft.
Und beim zweiten, finde ich, da hat er wirklich die Chance zu fragen, Herr Zieler, wo wollen Sie denn hinhaben? Weil nämlich Bartstuber unter der Flanke durchtaucht. Aber das ist halt auch das Ding, wenn Wood den ersten nicht macht, habe ich einfach mal so in den Raum gestellt, hat das beim zweiten auf jeden Fall deutlich schwerer, weil er dann nämlich Zeit hat zu fragen, wo möchtest du ihn hinhaben? Und wenn du Fragen stellst, kriegst du Antworten und dann läuft es dumm und dann macht er den vielleicht gar nicht so souverän rein. Da er aber schon ein Tor hatte an dem Tag, war das natürlich, ja, Perfektion, locker reingeköpft, ganz feines Ding. Ja, das hat richtig Spaß gemacht, war schön. Ich hatte Bock, es hat mir gefallen.
Also, das war schön, da freue ich mich sehr.
Tobi, ja, Ansgar.
Ja, und dann ging es ja komplett entspannt weiter.
Genau, da hat man nämlich Halbzeitpause. Aber bevor wir nach der Halbzeitpause sprechen, noch kurz zu Albonots. Tobi, 3 Scorer-Punkte. 1 Tor selber geschossen, 2 vorgelegt. Miko Albonots, wird das unsere große Scorer-Rakete diese Saison? Ich glaube, er hat noch nie für Hannover so viele in einer Saison gehabt. Kann das sein?
Das müsste ich jetzt nachprüfen, aber wie sagst du mal so schön, da habe ich jetzt weder Zeit noch Lust zu.
Richtig.
Und da hast du dich hoffentlich vorbereitet und das recherchiert. Aber ich finde, viel auffallender war, dass Nico Albanos auch völlig egal war, dass er eine gelbe Karte hat und am Mund da weiter rumgeholzt hat und sich da, wie ich finde, zumindest in der ersten Halbzeit doch am Rande einer roten Karte befunden hat. Und das eigentlich dann dazu geführt hat, dass man ein bisschen panisch werden musste, weil es gab ja nun wirklich überhaupt keinen Außenverteidiger mehr auf der Bank. Aber es ist ja alles gut gegangen. Von daher hat der Trainer natürlich alles richtig gemacht. Und zu Bebu in zweiter Hälfte kommen wir ja gleich noch, hoffe ich.
Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Albonots hat damit 3 Scorerpunkte. Er hat noch nie in einer Saison mehr geschafft, seitdem er 2014 aus Malmö nach Hannover kam. Und Ansgar, genau die gleichen Sorgen hattest du auch, oder? Mit der roten Karte.
Ja. Ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen angetickert, aber ja, also natürlich ist es erstmal ein gutes Zeichen, dass so ein Außenverteidiger, wenn da mal dreimal versucht, jemand auf der Bahn durchzukommen, dass man da mal dreimal ordentlich die Tür zumacht und dem Flügelspieler zeigt, dass das nicht geht. Das war ja quasi auch die Linie vom Schiedsrichter, der auch manches hat noch hat durchgehen lassen, wo ihm das einfach zu offensichtlich war, dass sich ein Offensivspieler hat hinfallen lassen. Darauf sind dann Hannover-Spieler auch dann aber irgendwie reingefallen, haben das dann nicht cleverer gelöst, selber in der Offensive. Ja, aber Albonos hat dann erst ein ganz bisschen, ja vielleicht ein bisschen zu spät dann die Bremse gefunden, aber er hat sie dann zum Glück auch irgendwann gefunden.
Ja, ich hatte auch Angst und dann waren wir wirklich bei keine Alternative im Kader, da hätten wir den zweiten, weiß ich nicht, Flügelflitzer nach hinten links stellen müssen oder so. Das wäre mir auf jeden Fall...
Vielleicht hat der Trainer ja auch interveniert in der Halbzeitpause.
Hat ein bisschen runtergebracht, das kann natürlich auch sein.
Vielleicht,
ja. Ganz ehrlich, Albonos ist ja auch nicht voll blöd.
Wechseln mussten, hast du ja noch gar nicht angesprochen.
Ja genau, das wollte ich jetzt noch zum Abschluss machen, aber Albonos ist ja auch nicht voll blöd. Der weiß natürlich irgendwann dann auch, jetzt muss ich wieder einen Gang runternehmen. Ja, wir mussten wechseln, weil sich Asano verletzt hatte und zwar bereits nach 10, 12, 14 Minuten. Runter musste er nach 14. Dafür kam Haraguchi. Tobi, das war schon wieder so, dass ich im Stadion gesagt habe, Alter, es läuft aber auch nichts zusammen. Es erinnerte mich komplett an das Nürnberg-Ding, wo wir da nach 30 Minuten 2 Leute quasi runter hatten mit Albonots und Wood. Diesmal Asano. Hat aber nicht so wehgetan, oder?
Nee, Haraguchi hat das wirklich ganz herausragend gemacht. Also ich fand, dass man könnte jetzt sogar sagen, nach dem Ausfall von Asano fielen die Tore. Somit war es sogar ganz gut, dass Asano nicht da war. Aber das würde mir natürlich jetzt viel zu weit gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Genki Haraguchi als motiviert, bemüht ist zu negativ, motiviert und wirklich voll bei der Sache empfunden habe. Er hat dann ja auch, aber das ist erst zum Ende des Spiels gewesen, einen klugen Pass gespielt. Und ich finde, dass Genki Haraguchi dem Spiel ganz gut getan hat. Und wenn er in dieser Verfassung bliebe, dann würde ich mich freuen, ihn auch deutlich häufiger zu sehen. Also er hat mir besser gefallen als Asano bisher in seinen Auftritten. Und damit meine ich natürlich nicht die paar Minuten gegen Stuttgart, sondern die anderen Möglichkeiten, die er bekommen hat. Ich finde Haraguchi körperlich robuster und der liegt weniger am Boden.
Und hat das 3-1 vorbereitet, oder?
Genau, darauf wollte ich hinaus mit dem klugen Pass, den er genau, am Ende des Spiels gemacht hat.
Und beste Passquote 93,1% und meiste Sprints 33. Also
ja gut, 2,9% zu wenig Passquote, ne?
Ja gut, das ist richtig. Aber das wollen wir ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er dann nicht noch nebenbei auf die Stats geguckt hat. Aber tatsächlich meiste Sprints. Also, ja, gut. ich würde sagen, wir gucken gleich mal über so auf die ein oder andere Problemzone von Hannover 96. Das war nämlich zum Beginn der zweiten Halbzeit dann doch relativ gut zu sehen. Spreche ich gleich drüber mit Tobi Krause von 96freunde.de und mit Ansgar.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Eben haben wir so ein bisschen über die erste Halbzeit gesprochen, jetzt müssen wir über die zweite sprechen. Das macht dann vermutlich deutlich weniger Spaß, denn der VfB Stuttgart hat zur Halbzeit gewechselt und wenn sonst eigentlich immer eher heißt, Hannover macht das ganz gut, dass sie sich anpassen, scheint Stuttgart sich da angepasst zu haben. Tommy kam für Bartstuber und González für Gonzalo Castro. Das waren zwei Wechsel, Tobi, die uns unfassbar Kopfschmerzen bereitet haben.
Ich bin nicht ganz sicher, ob es nur diese Wechsel waren, aber Tommy ist halte ich grundsätzlich für einen sehr interessanten Spieler und zumindest mit seiner gelben Karte ist er ja auch auffällig geworden in dem Spiel. Aber was man wirklich feststellen musste, dass 96, glaube ich, ganz zufrieden war mit der ersten Halbzeit und sich so ein bisschen gedacht hat, kommen die ersten 15 Minuten im zweiten Durchgang, die kriegen wir jetzt irgendwie hin und dann schaukeln wir das Spiel ganz in Ruhe nach Hause. Aber der VfB, natürlich mit dem Rücken zur Wand, wollte da deutlich mehr und hat dann auch ziemlich schnell gezeigt, dass sie das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Ich meine, wie gesagt, was ich eben sagte, 70% im Ballbesitz 96 in der ersten Halbzeit, am Ende des Spiels waren es dann 50, irgendwas für den VfB. Also die haben das tatsächlich ins Gegenteil gekehrt, also nicht ins komplette Gegenteil, aber haben sich deutlich besser präsentiert und haben dann auch gleich gezeigt, dass sie nach vorne, zumindest in den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte, einiges bewegen wollten. Sie haben plötzlich Ecken herausgeholt, sie hatten Chancen. Wir waren hinten überhaupt nicht sattelfest. Ich finde auch, dass man Ilas Bebou angemerkt hat, dass also rechts hinten nun wirklich nicht so ganz seine Position ist und er sich dann doch vorne wohler fühlt. Und für mich dann auch fast zwangsläufig, aber viel zu schnell, das 1-2 durch Mario Gomez schön durch die Mitte durch, ist immer unser Problem. Ne? Wir kriegen es irgendwie immer durch die Mitte. Und das war auch in diesem Falle so. Und ich war nur halb froh, dass der VfB danach so ein bisschen wieder den Gang zurückgeschaltet hat und gesagt hat, ach komm, wir werden das ja schon irgendwie schaukeln. Und dann nicht mehr den großen Druck aufgebaut hat. Aber so die ersten 5 bis 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, da, ich hatte mich in der Halbzeitpause noch so lustig gemacht über Eintracht Braunschweig und deren 2-2 nach 2-0. Und ich habe gedacht, oh, das ist eine Ohrfeige für mich, ja.
Ja, Ansgar, auch du hast diese Verbindung hergestellt an dem Tag zu Eintracht Braunschweig, die 2-0 führten, 2-2 am Ende. Auf dem Weg zum Klo.
Ansgar wird mir unheimlich, ja.
Ja, auf dem Weg zum Klo hat er noch so singen. Was hast du gesagt? Ja, nicht, dass uns das jetzt auch noch passiert oder irgendwie ja, sowas.
Genau. Und ich wollte es nicht beschreien. Ne?
Ja, aber du hast es beschrien.
Die Mannschaft hat sich auch wirklich alle Mühe gegeben zu kassieren in den ersten 5 Minuten. Klar, Bebou ist, was so als Außenverteidiger angeht, kein Linton Meiner. Ich glaube, das haben wir jetzt gesehen. Und halt, da wo der Ball durchgeht, ist halt erwähnter Tommy, der den Ball durch die Schnittstelle spielt zwischen Felipe und Eles, die jetzt beide in dieser Saison noch nicht wirklich mit tollen Leistungen aufgefallen sind. Auch in diesem Spiel, also wenn ich halt sage vorhin, dass Breitenreiter zwar im unterm Strich eher mehr richtig als falsch gemacht hat, aber Josip Eles, den haben wir jetzt fix, ne?
Ja, der gehört uns.
Der ist auch langsam, ne? Der ist wirklich langsam. Also ich habe vorhin nochmal Highlights gesehen von irgendwie den nächsten Angriffsbemühungen nach dem 2-1. Er kommt ja hinter einem Flügelspieler oder einem Angreifer da überhaupt nicht hinterher. Also,
aber Felipe war derjenige, dem Gomez immer weggelaufen ist.
Ja, klar. Wobei Felipe in meinen Augen relativ schnell gewirkt hat. Also das hat mich eher überrascht.
Ja, aber dass sich Gomez wegläuft? Also ganz ehrlich, Gomez...
Ja, Mario Gomez ist alt, aber noch nicht unbedingt langsam.
Naja, komm.
Ja gut, aber jetzt Felipe und Eles, ne, das macht ja jetzt noch, wenn du die beiden zusammenschraubst, kriegst du vielleicht dann einen ordentlichen Verteidiger hin, aber dann bist du noch zu 10 auf dem Platz. Aber dass halt der Ball dann da durchgeht, genau durch die Gasse zum 1-2, war dann halt quasi symptomatisch, weil genau da war der Fehler in der Innenverteidigung.
Und Eles fand ich noch viel schlimmer, wenn er wirklich einen Meter vor der Außenlinie den Ball irgendwie auf die Tribüne drischt. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen, dass da Josip Eles nie versucht hat, das Spiel aufzubauen, sondern den Ball einfach immer nur ins Ausgeschlagen hat.
Aber wo das herkommt, weißt du?
Ich wollte dir die Vorlage geben. Ich dachte, du korrigierst mich jetzt.
Na okay, ich erkläre es, woher das kommt. Breitenreiter hat es in der Pressekonferenz vor dem Spiel hat das gesagt. Er hat allen voran wahrscheinlich den Innenverteidigern, aber vermutlich der ganzen Mannschaft auch, ein Video gezeigt, zusammengeschnitten, Szenen von den besten Innenverteidigern der Welt. Er nannte da, glaube ich, Ramos von Real, Hummels, Boateng und noch so zwei, drei andere, beim Bälle auf die Tribüne kloppen. Was er damit erreichen wollte, war halt, Jungs, ihr dürft auch mal einen Ball auf die Tribüne kloppen, das ist kein Problem. Es muss nicht immer alles spielerisch gelöst werden, weil so kann man halt
so
auch
so wie letzte Woche gegen Frankfurt, ne?
Da kann man halt auch mal einen großen Bock mit verhindern, wenn man das Ding einfach mal wegholzt. Und wenn er dann auf die Tribüne geht, geht er auf die Tribüne. Mei, ist so. Das hat sich Elis vermutlich noch ein zweites oder ein drittes Mal angeguckt und deshalb ist es so gekommen, wie es gekommen ist. I don't know.
Die anderen haben das aber nicht gemacht, komischerweise.
Ja, aber die sind vielleicht auch ein bisschen sicherer. Also Philippe, glaube ich, reitet weiter der Größenwahn. Nicht negativ gemeint, aber der ist zumindest von sich überzeugt, der Bengel. Und dann Anton, ja, sollte ja grundsätzlich auch von sich überzeugt sein, hat vielleicht nicht die beste Saison bisher gespielt, aber darf eigentlich auch nicht mit sich hadern, was Selbstvertrauen angeht. Und Elis, woher soll er es haben? Woher soll Elis Selbstvertrauen haben? Bitte. Ich glaube, dem hat man auch schon mal irgendwo gesteckt, wenn wir dich nicht hätten kaufen müssen, hätten wir dich nicht gekauft. Also das wird der sicherlich auch wissen und deshalb...
Aber vielleicht ist er ganz gut auf der PS4, ich weiß es nicht.
Oh, vielleicht, das wissen wir auch nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wer war unser Innenverteidiger des Tages? Anton.
Ja, von den dreien war Anton der Beste.
Ja, ne?
Ich habe wirklich keinen Fehler von Anton im Kopf jetzt gerade.
Oh, da müssen wir aber nochmal hier...
Weil ich habe auch wenig gesehen, ne? Ich konnte gar nicht ganzen Fahnenschwenker, also vielleicht trügt da auch mein Eindruck.
5 Kopfbälle hat er also gewonnen, 77% Passquote, das ist jetzt nicht so mega viel für den Innenverteidiger, finde ich. Ein Schuss selber gemacht, 3 Tackles. Naja, gut, klingt nach einem nicht verkehrten Tag für Waldemar Anton. Ist wichtig, dass
also
der wieder...
Also solide, können wir sagen.
Ja, ist wichtig, dass der wieder in die Spur zurückkommt, finde ich. Also, der muss schon irgendwie da der Leuchtturm sein. Machen wir uns nichts vor. Wenn der nicht König in der Innenverteidigung ist, dann haben wir ein fettes Problem. Weil auf
und Wimmer ist jetzt ganz raus, oder was meint ihr?
Na, Wimmer war ja zumindest im Kader, ne, Ansgar? Das haben wir...
Ja, er war auf der Bank. Ja.
Genau, er war im Kader.
Aber ich meine, gibt es jetzt eine Notwendigkeit zu ändern?
Weiß ich gar nicht. Ansgar, gibt es eine Notwendigkeit zu ändern?
Ja, ich weiß nicht.
Also nächstes Spiel...
Ich meine, Leverkusen ist ja jetzt ein... Gut, jetzt nicht, jetzt zumindest von den Namen her ein anderes Kaliber als Stuttgart. Also die bekleckern sich momentan auch noch nicht ganz mit Ruhm. Aber vor deren Offensive, die sind halt vielleicht noch ein bisschen flinker als Mario Gomez.
Noch flinker als der flinke Mario.
also noch flinker als Mario Gomez.
Sagen wir mal so, vielleicht löst sich das Problem, also das Lösen ist jetzt auch nicht das richtige Wort. Vielleicht gibt es eine Antwort auf diese Frage von ganz alleine. Anton ist aktuell nicht gesund und Philippe ist sowieso nie länger als nötig gesund und vielleicht ist Herr Wimmer schneller im Kader, als das dem einen oder anderen lieb ist. Außerdem ist Herr Wimmer ja auch bei der Nationalmannschaft, von daher weiß man ja auch nicht, wie der so zurückkommt. Vielleicht hilft ihm
und
das.
Und Anton nicht.
Podolski ist doch immer glücklich von der Nationalmannschaft zurückgekommen und wurde danach richtig gut. Ja, mal gucken, vielleicht hilft das. Also spannend, auf jeden Fall hinten finde ich spannend und Bobby Wood, Bebu, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, mich nervt das auch völlig. Du kannst doch einem Bebu nicht mit Defensivaufgaben den Tag versauen. Das verstehe ich nicht, das geht in meinen Kopf nicht rein.
Und ich sage euch, wenn das schiefgegangen wäre, das wäre vielleicht ein Neckbreaker für Breitenreiter geworden. Weil der Move ist wirklich unfassbar.
Den hättest du ihm so richtig
Ich verstehe das Konzept. Wir sind ja eine Kontermannschaft, also rein vom Kader her. So, wir haben
aber relativ wir spielen gar nicht Konter, Ansgar.
Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn du führst, kannst du ja eher mal Konter spielen. So, ne? Und wir haben ja geführt, aus Gründen. Und wenn du dann Konter spielst... Dann kannst du normalerweise schön auf die Außen legen und dann kommt da ein Bebu von hinten angesprintet und hat jede Menge Platz und kann durchlaufen. Das Problem ist halt, dass wenn wir mit einer Dreierkette spielen, dass dann der Mann, der rechts läuft, auch bis ganz an die eigene Eckfahne laufen muss als Außenverteidiger, weil das Konzept einer Dreier-Fünfer-Kette ist. Und da ist Bebu nicht der Mann für. Und deswegen spielt er normalerweise eher in der Mitte oder in der wenn eine Viererkette gespielt ist, dann kannst du ihn auf die Außen dafür ziehen. Aber so ist halt nicht.
Also ist es eigentlich ein Move, der dir das Genick brechen kann?
Ja, weil der deutlich risikobehafteter ist, als zum Beispiel einen Meiner hinzustellen, weil der bis zur eigenen Eckfahne zurückläuft und auch dann bissig ist und sich den Ball wiederholt und dann wieder nach vorne rennt. Aber ja. Ja, es ist sehr risikobehaftet, ja.
Ist aber gut gegangen. Also Bebou macht das Dritte.
Aber es lag jetzt nicht an der Stärke von Bebou.
Nein, aber ich finde, Bebou hat, also du hast das vorhin so ein bisschen negativ gesagt, fand ich. Ich fand ihn
ja,
so,
nach hinten fand ich ihn eine Katastrophe, sag ich dir ganz ehrlich.
Na, das so schlimm fand ich ihn gar nicht. Also ich fand ihn jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, wow, das ist der geborene rechte Verteidiger. Gott sei Dank haben wir den, das wäre völlig übertrieben. Aber ich finde, ach komm, ich fand, Bebou war echt nicht schlecht. Er hatte keinen schlechten Tag.
Wobei Außenverteidiger auch defensiver klingt, als er ist auf der
ja,
Position.
Ja,
ne?
Ich habe mir die Heatmap auch nochmal angeguckt. Der macht auch mehr nach vorne als nach hinten. Aber er, ich finde halt grundsätzlich verschleudert. Ja,
nicht so genau, warte Tobi. Das ist aber unser Glück, dass Stuttgart es nicht hingekriegt hat, über deren linke Seite ordentlich Druck zu machen. Weil dann hätte nämlich Bebou viel mehr Defensivaufgaben übernehmen müssen und dann wäre er kläglich gescheitert in meinen Augen. Weil die Momente, wo er hinten mit ausgeholfen hat, erinnere ich mich jetzt tatsächlich, also vielleicht sehe ich es auch wieder zu negativ, an keinen gewonnenen Zweikampf.
Ja, aber Tobi, du hast doch vorhin gesagt, wir kriegen es ja immer durch die Mitte. Die mussten ja gar nicht über links.
Okay, hast du auch wieder recht. Ja. So einfach ist das, ne? Okay, ich bin überzeugt.
Wir finden für alles eine Lösung. Es ist so schön mit euch. Ach ja, ich weiß auch nicht. Also Bebou, das müssen wir beobachten, Herr Breitenreiter. Irgendwie so richtig eine Idee für einen rechten Verteidiger, Mittelfeld. Das gefällt mir alles noch nicht so ganz.
Ist Bebou eigentlich auch bei der Nationalmannschaft?
Warte, ich habe alles notiert. Ich bin über alles informiert und Bebou ist nicht bei der Nationalmannschaft, hat abgesagt, weil er sich eine Po-Prellung zugezogen hat, stand heute in der Zeitung mit den vier Buchstaben. Und zwar hat der Arzt von 96 die Bilder an den Arzt der Nationalmannschaft, welcher Landsmann ist er?
Togo.
Togo, genau, an den togolesischen Nationaltrainer und Arzt geschickt und die haben gesagt, nee, soll er bloß zu Hause bleiben und sich nicht mit seinem Popo in ein Flugzeug setzen. Deshalb ist Bebou auch zu Hause geblieben. Kann nur gut sein für uns. Kann alles nur gut sein. Wir müssen noch zwei Sachen ansprechen. Also A, wir haben das Gegentor gekriegt. Okay. Dann erinnere ich mich noch an diesen Megapass von Wallace auf Füllkrug. Doppelchance zum 3-1. Ansgar, wenn ich einer wäre für Sitze rausreißen, das war der Moment, wo ich kurz davor war, den Sitz rauszureißen. Doppelchance. Erst Füllkrug alleine vor Zieler und dann nochmal aus dem Hintergrund müsste Wood schießen. Schießt er auch, aber drüber.
Ja, falscher Fuß.
Unnötiger Kackmist. Oh, kann man nochmal machen, Herr Füllkrug.
Ja. Ja, er lässt sich ja geschickt fallen, nur leider kriegt Zieler sehr eindeutig die Hand an den Ball. Ja. Und ja, da machst du nichts. Und dann war Wood, ne, dann wollte er wirklich nicht nachdenken und dachte, heute habe ich habe schon zwei mit dem Kopf gemacht, heute mache ich einen mit dem linken. So, und so sah das auch aus. Und
so sah das dann auch aus, genau. Der Ball landet wahrscheinlich morgen in der Nordkurve Oberrang. Füllkrug, Ansgar, allgemein so? Guter Eindruck, schlechter Eindruck?
Ja, durchgehalten. Also ich fand, irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit hat man dann doch schon gesehen, dass er eigentlich platt war. Es waren viele eigentlich platt, so gegen Ende des Spiels, wo man dachte, oh, der müsste eigentlich auch noch raus. Aber so, wir hatten ja so früh schon gewechselt, wir hatten ja nur zwei Wechsel dafür. Und dann, klar, gegen Wood relativ spät dann und Schwegler ging zwischendurch. Nee, Schwegler ging ganz am Ende, ne?
Schwegler,
wo, 87.
dafür
wo kam eigentlich erst weiter kommen sollte und dann kam...
Genau, Schwegler ging ganz am Ende.
Ja. Genau, Schwegler ging ganz am Ende, genau. Aber zwischendrin, weil Wood war dann ja auch platt. Also Wood war wirklich platt. Weil der hatte sich komplett totgelaufen. Und ja, Füllkrug, ne, also dafür, dass ne, seine Kapseln so kaputt waren, also man hat gemerkt, er ist nicht auf 100%, aber gut durchgezogen. Und ja, gut.
Mannschaftsdienlich. Ist mannschaftsdienlich das Wort? Viel geackert, viel gerackert?
Ja, und wie gesagt, hat zumindest noch so viel Aufmerksamkeit erregt, dass er halt die Innenverteidiger rausgezogen hat. Noch und nöcher. Und hat sich komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Hat nicht gesagt, und ich bin jetzt hier der Füllkrug und ich muss heute auch noch drei Tore schießen.
Gut, können wir uns darauf einigen. Fand ich auch, war okay. Also, glaubt, der braucht jetzt auch erstmal die Pause. Freut er sich wahrscheinlich sehr drüber, dass er nicht zu Yogi muss. ja, gute Erholung, Herr Füllkrug, an dieser Stelle. 3-1 war dann Haraguchi auf Bebou. Ah, Tobi, ich würde jetzt mal so gerne die Viertelstunde vor diesem 3-1, also quasi die letzte Viertelstunde des Spiels nehmen.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, beide Mannschaften haben so ein bisschen Kopf ausgeschaltet, haben gesagt, komm, wir machen hier ein bisschen Boxen, Arme runter und immer drauf auf die 12, einer wird schon umfallen. Also entweder fällt Hannover um, wenn sie den Ausgleich kriegen, oder Hannover schießt das 3-1 und dann fällt Stuttgart halt um. Habe ich das als zu sehr, ja, so ein bisschen Brechstange, Harakiri, aber von beiden angesehen, weil ich fand, wir waren, nach vorne sind wir dann immer 3 gegen 2 gelaufen und hinten standen wir aber irgendwie auch nicht so cool und Stuttgart ist immer mit allen auf uns zugelaufen. Es war nicht gut für meine Nerven.
Das kann ich verstehen, aber trotzdem finde ich, dass Stuttgart das extrem schwach gemacht hat. Also mir hat bei Stuttgart eben eigentlich genau das mit dem offenen Visier, mit der Brechstange, mit dem unbändigen Willen, jetzt dieses Spiel unbedingt drehen zu wollen, das hat mir gefehlt. Dass wir nicht sattelfest waren und dass es immer wieder Situationen gegeben hat, die hätten gefährlich werden können, bin ich ganz deiner Meinung. Nur Stuttgart hat daraus also eklatant wenig gemacht und war nicht, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ach, die spielen jetzt noch 2 Stunden, die machen kein Tor, sondern ich habe im Prinzip auch relativ lange mit dem 2:2 gerechnet. Aber es war jetzt nicht so, dass der Stuttgarter Angriffswirbel da der Grund für war, sondern eher, dass ich 96 nicht zugetraut habe, das über die Zeit zu retten. Aber Stuttgart hat in meinen Augen da vieles vermissen lassen in dieser Phase, das konsequent auszuspielen. Ich meine, unsere Konter, die waren wirklich teilweise ganz, ganz lächerlich vollendet. Da hätten wir auch schon früher alles klar machen können. Aber Stuttgart hatte solche Situationen doch gar nicht.
Ne, ja, doch. Ne, was heißt Chancen? Das wäre vielleicht über. Also,
das wäre übertrieben, ja.
Na, die hatten Chancen. Also, es waren keine Großchancen, sagen wir so. Chancen waren da, aber keine Großchancen.
Na, es hätte sich was entwickeln können, so, aber irgendwie fehlte die letzte Konsequenz.
Ja. Das ist so ein bisschen wie wir in Hoffenheim, als wir versucht haben, den Ausgleich zu schießen.
Ja, also ich gucke mir das jetzt hier gerade nochmal an, Kinders, damit ich das auch mit Zahlen habe. Okay, hast du recht.
Die ganze Viertelstunde.
Letzte 20 Minuten, Stuttgart mit 2 Schüssen aufs Tor. Also nee, mit 2 Schüssen, 1 geblockt und 1 aufs Tor. Nein, 1 daneben, Entschuldigung, nehme ich auch nochmal zurück. Also, die Davi und Sosa. Das heißt tatsächlich, aufs Tor ist kein Schuss in den letzten 20 Minuten gegangen von den Stuttgartern. Das ist natürlich dann anders als mein Empfinden im Stadion. Aber das ist wahrscheinlich dieses Emotionsding, dass du denkst, oh Gott, wir werden das voll verkacken und die laufen schon wieder auf unser Tor zu, aber sie haben halt irgendwie nichts
gerissen. Ja, aber wenn sie wirklich die Handbremse losgemacht hätten, dann hätten sie es, also sie hätten es gekonnt. Bei unserer Abwehr hätten sie es gekonnt.
Ja, aber also, auch so. Warum lassen sie die Handbremse nicht los? Weil sie wissen, wenn wir sie festhalten, ist der Taifun weg.
Ach, das glaube ich nicht, aber es ging halt einfach in dem Spiel nicht. Sie haben es nicht hingekriegt, aber ich bin da ganz bei Ansgar.
Gut, ich bin auch bei euch. Alles gut. Ja. Ich fand es irgendwie, es war sehr aufregend. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man seit 154 Tagen nicht mehr gewonnen hatte an diesem oder vor diesem
Tag. Das ist ganz schön lang, ne?
154 Tage, 5.5.18. Ansgar, gegen deine Heimat, also gegen deine aktuelle Wohnort.
Hertha, genau.
Gegen Tante Hertha war das. Richtig. Da haben wir gewonnen, am vorletzten Spieltag. Was wichtig, 3-1 damals, oh Gott, ich erinnere mich noch. Hanik noch getroffen. Salif Sané, Füllkrug. Oh, was für ein fantastischer Tag. So lange war es her. So lange war es her. Und wisst ihr was, am Sonntag hatte ich wieder dieses Gefühl, oh, man kann ja mal eine Zusammenfassung gucken. Hatte ich 6 Spieltage lang, hatte ich das nicht eine Minute in dieser Saison. Und diesen Sonntag dachte ich mir, oh, guckst du mal bei der Zone rein. Oh, guck mal hier, da fasst noch jemand das Spiel zusammen. Voll cool. So macht das Spaß. Einzige, was ich mir nicht gegeben habe, war Horst Held im, wie heißt das bei Sky? Na, dieser Talkrunde da. Hat das einer gesehen 90. von euch?
Und da hat er so einen tollen
90 plus oder wer auch immer.
Nee, wie heißt
das denn? Hat er so einen tollen Witz gemacht. Das ist ja echt, das ist ja schon gemein, dass du das nicht geguckt hast.
Tobi, du hast es gesehen, hat er was Wichtiges erzählt?
Natürlich nicht, das ist wirklich nicht, aber an diesem Witz kam man ja nicht vorbei.
Was hat er gesagt?
Nein, das ist doch der von der PK, der Witz, oder nicht?
Nein, das hat er da im Studio gesagt. Er hat doch gesagt, das ist da irgendwie angesprochen darauf, ja, Kader nicht ganz zufrieden, sagt er, unzufrieden mit dem Kader. Gibt es an vielen Orten beim Tabellenführer oder auch bei Bayern München. Dann haben alle gelacht, ja.
Okay, ich dachte, du meinst den Witz von Druck habe ich nur, wenn ich morgens aufstehe.
Ja, den fand ich ja noch besser. Auweia.
Ja, den hat man aber auch nicht so richtig wiedergegeben. Naja, gut, ist egal. Also gut, hat keiner von euch gesehen.
So gesagt? Wie hat das denn gesagt?
Das hat der Vereins-Account so zitiert.
Ja, ja, aber was man dann draus gemacht hat, war, er macht schlechte Witze übers Pissen. Und so war es halt nicht. Beim
Pissen dachte ich jetzt nicht unbedingt, aber okay.
Naja, ja, aber da muss ich schnell auf die Toilette.
Ich fand den Witz schlecht. Also.
Ja, natürlich war das nicht. Das hat er auch schon gemerkt, als er das ausgesprochen hat. Dann muss das aber trotzdem noch erklären, weil keiner verstanden hat, was er wollte. Es war ein bisschen unangenehm auf der Pressekonferenz, gebe ich auch zu. Ja.
Schade.
Horst Held, schönen Gruß an dieser Stelle. Ansgar, ein Highlight hatten wir noch, das ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte.
Den Videobeweis?
Nein, welcher Videobeweis?
Ja, der das Tor überprüft hat.
Ja, eben.
Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich musste doch.
Ach ja, du warst ja schon weg.
Ich war schon weg. Ich hatte doch noch Auftritte. Ich weiß gar nicht, soll ich das an dieser Stelle erzählen? Ja, liebe Hörer, falls ihr meine Einschätzung direkt nach dem Spiel hören wollt, also wirklich direkt nach dem Spiel, 17.23 Uhr, könnt ihr das tun auf Amazon Prime in der Nachschau zu dem Bundesligaspieltag. Da habe ich erzählt, wie es sich gerade so anfühlt in Hannover. Einfach mal ein bisschen suchen. Link kann ich euch leider nicht geben. kriege ich irgendwie nicht hin. Liegt vermutlich an mir. Aber ihr findet das. So, Ansgar, ich war weg, aber vorher ist noch was passiert, nämlich der Anweisungszettel. Erinnerst du dich?
Der Anweisungszettel?
Erinnerst du dich nicht?
Ach, der Anweisungszettel. Ja, oh, es verschwimmt so. Ja, der halbe College-Block, der über den Platz getragen wurde.
Genau der. Es war super. Ich weiß gar nicht, wer hat den zuerst gekriegt? Haraguchi oder so? Oder Bebu?
Wer hat den damit raufgebracht?
Ja, irgendwie. Hara oder Bebu, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall hat den Schwegler dann gekriegt. Schwegler ist offensichtlich derjenige, der die Liebesbriefe von Breitenreiter kriegt.
Ja. Aber Schwegler hat ihn weitergeleitet an Haraguchi. Also Haraguchi kann ihn sich nicht geholt haben.
Nee, aber Schwegler ist doch damit rumgelaufen.
Nein, Schwegler hat den Haraguchi. Ich habe das in der Zusammenfassung extra nochmal mir angeschaut. Hab aber vergessen, ehrlich gesagt, wer den Zettel bekommen hat.
Ey, da halte ich jetzt gegen. Ich könnte schwören, Schwegler war es, der
ehrlich? So. Ehrlich? Ich gucke mir das Video nochmal an, warte mal.
Ja, mach mal. Also ich bin der Meinung, Schwegler ist mit dem Zettel auch mehrere Meter durch die Weltgeschichte gelaufen.
Ja, das stimmt. Und hat ihn dann Haraguchi gegeben.
Nee, dann hat er sich in Stutzen gesteckt, dachte ich.
Ja, warte kurz.
Vielleicht hat er danach...
Ich mach mal kurz weiter.
Wie auch immer, es war ein sehr, sehr großer Zettel und dann wurde irgendwie nochmal verschoben, genau.
Genau, ja. Also das muss so, weiß ich nicht, 70. Minute gewesen sein, glaube ich. Da hat Breitreiter auf jeden Fall nochmal ganz klare Anweisungen gegeben, wer hier was zu machen hat. Und ich meine, Schwegler ist mit diesem Zettel über den Platz gehört. Ich dachte, oh Gott, wenn Stuttgart jetzt ein bisschen das Tempo anzieht, Schwegler kann mit einem Zettel in der Hand nicht schneller sein als der Stuttgarter.
Wie früher, damals in grauer Vorzeit, als die Menschen noch mit Falkplänen durch die Innenstadt gelaufen sind.
Genau. Da wusste man wenigstens, was sie wollen. Jetzt gucken sie einfach nur auf ihr Handy und keiner weiß, dass sie orientierungslos sind.
Ja.
Gut, haben wir das auch geklärt. Während Tobi das noch klärt, Ansgar, du hast dir die Zusammenfassung bestimmt nochmal angeguckt. Zwei Szenen. Einmal Philippe gegen Gomez und einmal Gomez als Revanche gegen Anton. Beides Mal ist sowas wie der Ellbogen, Unterarm im Gesicht, an der Schläfe. Bei Gomez sogar so, dass er am Ende des Tages bluten muss. Hätte man da als Schiedsrichter vielleicht ein bisschen mehr in den Karten nesteln können?
Ja, bei beiden. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Linie war so ein bisschen komisch vom Schiedsrichter. Hat viel laufen lassen, wo andere das haben durchgehen lassen. Wo andere eher schon mal gepfiffen hätten. Das hat dann immer so, gerade in so einem Spiel, wo es um viel geht, auch um... ne, letzte Tabellenplätze und wackelige Trainerstühle, da kann sowas dann schon mal ein bisschen eskalieren, gerade wenn es so gegen Ende des Spiels ein bisschen eng ist. Von daher hätte es dem Spiel, glaube ich, ganz gut getan, wenn, gerade weil ja Ellenbogeneinsätze eigentlich vor ein paar Jahren dann mal auf die ganz rote Liste gestellt wurden und da greifen wir jetzt mal richtig hart durch. Also das war beides eine gelbe Karte und wenn der da liegt und dann noch einen Turban braucht, Mario Gomez jetzt, dann ist klar, dass Philippe dafür eigentlich eine gelbe Karte sehen muss.
Ja.
Und wenn man ihn bei dem Ding gegen Anton sieht, wie er dann nochmal kurz ausholt, bevor er dann den Ellenbogen im Gesicht versenkt, dann ist das auch eine klare gelbe Karte.
Und wenn man ihm da Absicht und Revanche vorunterstellt, ja, vielleicht sogar noch eine Nummer mehr, aber
ja.
Schiri gibt beides mal nichts. Ich fand den auch nicht gut insgesamt, du hast es ja auch angesprochen. Bisweilen etwas sehr großzügig, der junge Mann, also mit durchlaufen lassen und auch, ja, Philippe hatte, glaube ich, noch so ein, zwei Szenen. Philippe scheint viel Freude dran zu haben, zu zeigen, dass er einen aktuell gesunden Körper hat, den er dann überall in Gegner, gegen Gegner und mit Gegner einsetzt. Das,
ja. Zwei Spiele in Folge, das ist auch fast schon rekordverdächtig.
Für Philippe?
Ja,
der hat da nicht schon mal letzte Saison, in der Zweitligasaison hat er in Düsseldorf das Tor geschossen und ich glaube davor hat er ja auch schon zwei, also ab und zu kann er mal.
Ja, letzte Saison bitte die ersten vier Spiele nur ein Gegentor, auch mit Philippe.
Echt? Boah, guck mal, wie die Zeit vergeht.
Ja, das habt ihr schon vergessen.
Ja, natürlich. Ja, aber mal gucken, wie lange Philippe hält. Ich wünsche ihm ja echt mal eine 30er-Saison oder so. Mehr kann er ja, glaube ich, nicht mehr schaffen dieses Jahr. Aber es wäre so, ja, das wäre mal was. Philippe. Ist der dienstälteste Spieler von Hannover 96?
Also Bebu kriegt den Zettel, ich gucke es mir gerade hier nochmal an, ne?
Ja.
Live dabei hier. Bebu kriegt den Zettel, rennt zu Haraguchi, ah, ich habe es doch falsch in Erinnerung. Haraguchi guckt es sich an und dann kriegt ihn, ja, dann kriegt ihn
Schwegler. Und der recht. Läuft jetzt
Bebu, Haraguchi, Schwegler.
Ja, das ist das Dreiergespann. Darf ich ganz kurz fragen, wo du das guckst?
Bei Sky.
Hast du das aufgenommen oder gibt es das? Ach, die Zusammenfassung.
Das gibt es über die mein Sky-App.
Ah, ja. Aber nicht das ganze Spiel, sondern nur die Szenen, die wichtig
sind. Nur 5 Minuten irgendwas, da was bei alle Spielen der Tore läuft.
Ja, das habe ich auch. Alles klar. Ich dachte, man könnte irgendwo das Spiel nochmal im Ganzen sehen. Weil dafür musst du es, glaube ich,
auch bei Sky.
Auch online?
Über Sky On Demand. Ich weiß jetzt nicht, das ist ja so wie online.
Wir klären das in der Pause. Und danach sprechen wir noch ein bisschen über unsere Länderspielpause, über einen Artikel in dem Tagesspiegel. Und dann schauen wir vielleicht mal auch schon ganz, ganz vorsichtig nach Leverkusen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Tobi Krause von 96 Freunde und Ansgar aus Berlin. Heute bei mir.
Aus Berlin.
Aus Berlin, genau. Wir müssen irgendwann nochmal klären, wie man 96 Spiele real life gucken kann, ohne sie aufzunehmen. Das, inzwischen kann man das doch, glaube ich, sogar aus dem Stadion schon aufnehmen. Nein, das müssen wir nochmal gucken. Ich muss mir
aus dem Stadion? Das ist aber hochgradig verboten.
Nee, nein, mit der App. Also mit der Sky Go App zu Hause den Receiver programmieren. Ja, wer das weiß, kann uns gerne mal bei Twitter
bitte. Das kann ich per Entertain auch.
Ja, genau, also, da geht das auch. Und Sky kann das inzwischen, glaube ich, auch. So habe ich das verstanden. Aber was, ja, wer uns da wirklich weiterhelfen kann, wie schaue ich das Spiel am besten live? Vielleicht Kito, wenn du uns zuhörst, das wäre so mega. Länderspielpause. Ansgar hat vorhin nach Bebou gefragt, ist richtig. Der sollte fliegen, ist er nicht. Wood ist mit den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs. Auch, glaube ich, sogar drüben. Kommt erst spät am Freitag zurück. Samstag spielen wir gegen Leverkusen. Haraguchi ist in Japan. Auch da gilt, weiter Weg zurück dauert. Wallace bei den Brasilianern. Herzlichen Glückwunsch. Das haben wir ja schon vor 2 oder 3 Wochen gefeiert und ihm dazu gratuliert. Verdiente Nominierung. Wimmer mit Österreich. Fossum mit Norwegen. Muslia mit der U20. Anton hat der U21 abgesagt. Asano hat auch abgesagt. Und Meiner hat der U20 abgesagt. Tobi, das sind ganz schön viele Nationalspieler, die wir so haben.
Ja, es sind vor allem ganz viele Absagen.
Ja, vier.
Also es sind tatsächlich viele Nationalspieler, aber ich musste mit Erschrecken feststellen, die hat Eintracht Braunschweig auch.
Nein.
Wirklich? Nein. Ja.
Haben die so viele Nationalspieler?
Also ich habe es jetzt gelesen, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber irgendwie 8 oder so.
Boah, wir haben 10. Es gibt
doch so viele Länder auf der Welt.
Ja, eben, also ich meine Malta und Zypern oder so.
Ja gut, aber USA, Japan, Brasilien, Österreich und Norwegen. Ja,
also gerade Brasilien ist schon ganz geil.
Ne? Also das ist jetzt nicht immer das höchste Niveau im Regal der Fußballkunst, aber ist natürlich für Breitenreiter dann auch schlecht. Jetzt hier, Füllkrug war, glaube ich, auch noch angeschlagen und noch ein, zwei andere auch. 9 Leute, glaube ich, trotteten am Montag über den Trainingsplatz. Das ist nicht so viel. Also da kann man nicht so viel mitmachen. Länderspielpause, wird sie uns helfen oder schaden, Tobi?
Die letzte hat uns geschadet, dann wird uns diese helfen.
Das ist die beste Begründung.
Ja, was denn? Ist doch wahr. Grundsätzlich ist es natürlich blöd, wenn du nicht alle Spieler im Training hast, ne? Aber wenn die sich gerade nicht so grün sind, ist es vielleicht ganz gut, wenn sie sich mal nicht sehen. Also weiß ich nicht. Ich finde meine Begründung auch ganz toll. Ich danke dir, Ansgar, dass du das auch so siehst.
Sehr gut. Okay, ich nehme die Frage einfach zurück, die war Käse. Nein, ich wollte auf was anderes hinaus.
Das war eine Bombenantwort, ich bitte Sie.
Ja. Breitenreiter hatte bekannt gegeben, dass er diesmal die Länderspielpause anders auslegt als sie beim letzten Mal. Da hatte er den Spielern, glaube ich, so 2 oder 3 Tage zwischendrin an dem Wochenende freigegeben. Die konnten dann alle dahin jetten, wo noch die Sonne scheint oder wo sie, was weiß ich, Häuschen oder sonst irgendwas haben. Das fällt diesmal aus. Er trainiert quasi durch mit denen, die da sind. Keine 2, 3 Tage am Stück frei. Und das ist die Veränderung zur letzten Länderspielpause. Ansgar, ist das eine bessere Begründung, warum wir dann am Ende besser aus dieser Länderspielpause kommen als aus der letzten?
Ja, im Grunde ist erstmal alles, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich
das
nicht.
Die Antwort ist noch geiler.
wenn wir in Leverkusen gewonnen haben, dann hat er alles richtig gemacht.
Ja, Leverkusen. Wollen wir kurz
ein bisschen über den nächsten Trainer.
Ja, Tobi, genau, das könnte doch vielleicht jetzt unser Motto sein.
Aber ich bin jetzt,
darf ich noch eine Nachfrage zum Spiel stellen? Wieso hat Bobby Wood noch keinen Backstein überreicht gekriegt?
Das kommt doch immer erst. Er ist mit 80% gewählt worden zum...
Ja, eben, aber seit Weidand am ersten Spieltag den Stein gekriegt hat, gab es kein Twitter-Foto mehr von irgendwelchen Spieltagsteinen.
Aber
alles danach ist auch nur noch Makulatur.
Nee, warst du aber auch nicht aufmerksam genug, meine ich. Ich habe andere Spieler mit dem Stein gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das waren Fans, aber die hatten ihn in der Hand, um ihn auf Scheine zu werfen.
Nein. So, Moment, diese Sache können wir jetzt hier auf gar keinen Fall unbeantwortet lassen.
Ich habe Bobby Wood noch keinen Backstein.
Nein, wie denn auch? Wood ist ja sofort zur Nationalmannschaft geflogen. Und wie
darf
soll er
keinen Stein mitnehmen, oder?
Nee, bitte, wie soll er denn den Stein mitnehmen? Ansgar, du machst dir ja gar keine Gedanken. Oh, jetzt sind wir wieder mal weit zurück. Hier macht Scheiße. Ich hätte schwören können, vielleicht war es auch bei Insta oder so. Ich habe auf jeden Fall.
Eben, du hast Weidert nur einfach auf vielen Kanälen gesehen. Das war's.
Ja, Weidert habe ich oft gesehen mit dem Backstein. Ach, hier ist der Backstein von Weidert. So.
Ja.
Hier, guck. Aha. Da.
Hast du Linden?
Lindenmeiner am 1. September. Lindenmeiner mit dem Backstein. Die Sonne scheint. Wunderbar. Soll ich weiter gucken, Ansgar? Oder reicht es? Das reicht wahrscheinlich wirklich.
Du hast ja recht. Wir bauen ein Haus.
Mehr
Backstein. Ein goldenes
Doch,
Haus.
Doch, Füllkrug. 18. September, Füllkrug mit dem Backstein. Sonne.
Da ist das schön.
Hast du zwischendurch Michael Esser mit dem Backstein gesehen?
War der Spieler des Tages?
Der kommt danach erst. Ja, vierter Spieltag. Ich habe doch hier die Dingens zur Meldung. Gibt's ja nicht.
Siehst du, also, jeder kriegt seinen Backstein. Wood kriegt seinen Holzbackstein dann auch, wenn er wieder da ist, und dann ist alles gut.
Gott sei Dank.
Tippspiel, kurze Feierlichkeit für mich. 2-1 getippt, notgedrungenerweise, ich geb's ja zu. War der beste Tipp von Hans, Tobi Krause und mir. Leverkusen, wollen wir kurz über Leverkusen sprechen oder ist das noch so lange hin, dass wir...
Wollen wir nicht lieber über unseren Lizenzentzug sprechen?
Ja, das ist das letzte Thema. Deshalb würde ich sagen, wir machen sportlich einen Strich drunter, sagen, mal gucken, was noch so ist, wenn wir gegen Leverkusen spielen. Vielleicht machen wir noch eine Sendung bis dahin. Ist ja auch noch möglich. Ach nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja auch Länderspielpause. Na, mal gucken. Wir werden das nochmal in Ruhe durchdenken und müssen jetzt über das sprechen, was Tobi gerade angesprochen hat. Der Tagesspiegel hat es war noch Samstagabend, wenn mich nicht alles täuscht, unter der Überschrift Das Possenspiel des Martin Kind einen Artikel veröffentlicht. Tobi, ich habe ihn natürlich gelesen. Tobi, es ist wie immer schwere Kost, wenn es um EV, Management, GmbHs, KKR...
In dem Fall ist es ganz einfach.
Ja, genau. Du warte doch mal ab.
Entschuldige bitte.
50 plus 1 KGAAs und so weiter geht. Und deshalb habe ich dich ja in der Sendung. Erklär's mir einfach. Was ist passiert? Wer hat den Artikel veröffentlicht? Warum ist der veröffentlicht worden? Und wo könnte ein Problem für wen bestehen?
Also du hast ja schon gesagt, der Artikel wurde veröffentlicht vom Tagesspiegel am Sonntag, muss ich allerdings sagen. Autor David Joram, der schon einige Dinge geschrieben hat über Hannover 96, den e.V. und 50 plus 1. Ich hatte das große Vergnügen und die große Ehre, mit Ralf Nestler, 96, Aufsichtsratmitglied, und dem Robin Krakow vom Pro-Verein ein Interview zu führen, das heute Abend sogar noch erscheinen wird, wo es genau um die gleiche Thematik geht. Es ist einfach so, dass der Gesellschaftsvertrag der Spielbetriebsgesellschaft von Hannover 96, also das, wo die Profis und alles drin ist, der wurde verändert. Und zwar wurden damit da durch eine Änderung oder durch mehrere Änderungen die Rechte der Management GmbH, das ist die persönlich haftende Gesellschaft, der Komplementär dieser Profispielbetriebsgesellschaft, die zu 100% in Vereinsbesitz ist und die Martin Kind kaufen wollte. Die wurde da so ein bisschen kaltgestellt. Die hat jetzt keine uneingeschränkten Befugnisse mehr und keine uneingeschränkten Eingriffe mehr auf die Geschäftsführung. Das wiederum ist aber in den DFL-Statuten festgelegt. Das heißt, im Prinzip hat Martin Kind jetzt nichts anderes gemacht, wobei Martin Kind wäre jetzt unfair, haben die Gesellschafter jetzt nichts anderes gemacht, als 50 plus 1 in Hannover einfach mal abzuschaffen, ohne eine Ausnahmegenehmigung. Nämlich so, dass die Management GmbH und damit der Verein eh nichts mehr verhindern kann. Dürfen keine Rechtsgeschäfte mehr über 150.000 Euro abschließen. Sie brauchen für alles die Zustimmung des Aufsichtsrats der KGAA und sind eben nicht mehr uneingeschränkt geschäftsführend tätig. Und das ist nicht zulässig. Und die DFL hat ja heute auch bestätigt, dass sie wegen dieser Satzungsänderung oder wegen dieser Änderung des Gesellschaftervertrags mit 96 im Austausch steht und Informationen angefordert hat. Und wenn man es mal ganz hart nimmt und 96 hier gegen Lizenzbedingungen verstößt, da gibt es ja ein ganzes Potpourri an möglichen Strafen. Punktabzug und
Geldstrafe,
am Ende steht ein Geldstrafe, Punktabzug, Lizenzentzug, das ist alles möglich.
Genau. Ja, also man scheint ja erstmal. Ja, genau. Also grundsätzlich, ja. Jetzt sind da aber natürlich ein paar Sachen dabei, Tobi, die mich als geneigten, interessierten 96-Fan schon durchaus interessieren. Also, wir haben eben wieder gemerkt, als du es erklärt hast, du hast das Gott sei Dank kurz und bündig erklärt und auch relativ verständlich, aber es wurde da schon wieder grenzwertig mit zu vielen Konstrukten. Aber es geht tatsächlich in diesem Fall um die Management GmbH. Das ist
in dem Fall geht es um die, nein, es geht um die Profispielbetriebsgesellschaft. Da wurde der Gesellschaftervertrag verändert. Der genau. KGAA, also das ist die Profispielbetriebsgesellschaft.
Genau, und da wurde der
GmbH ist, entschuldige bitte, du hast recht, ich lasse sie ausreden.
Da wurde der Management GmbH ein Rechte beschnitten und deshalb hat der Verein nicht mehr die Macht, die er laut DFB, DFL eigentlich haben müsste.
Genau.
So.
Der Verein muss die Geschäfte der Profispielbetriebsgesellschaft uneingeschränkt bestimmen können. Das kann er nicht mehr.
Genau. Ist im Moment alles relativ wurscht, weil auch im Verein Martin Kind als Präsident der mächtigste Mann ist. Der einzige, na gut, das kann jetzt jeder selber für sich entscheiden. Aber wenn es irgendwann mal nicht mehr der gleiche ist, der auf beiden Seiten der Geschichte steht, dann spätestens dann wird es spannend. Und natürlich wird es in dem Moment spannend, wenn es darum geht, macht man das alles richtig, dass die DFL einem nicht irgendwie was Böses kann. Und,
also spannend ist ja eigentlich jetzt schon, weil genau das ist ja, das verstößt gegen Lizenzbestimmungen.
Genau.
Weil es da in der Lizenzbestimmung völlig egal ist, ob es ein und dieselbe Person ist. Es ist einfach klar geregelt, der Verein muss entweder mehrheitlich im Besitz der ganzen Profispielbetriebsgesellschaft sein, das ist hier nicht so, oder aber über diese haftende Gesellschaft, über den Komplementär der Profispielbetriebsgesellschaft, die sogenannte Management GmbH hier, muss er halt volle Kontrolle haben und das ist jetzt hier auch nicht mehr so. Das heißt, die Ausnahme hat er nicht bekommen von der 50+1 Regel, also mach das mal auf die Hintertür, durch die Hintertür.
Hintertürchen. So, und jetzt ist, Ansgar, ich bin ja bei sowas immer schwer zu begeistern, wenn ich dann lese, die DFL, Tobi hat es gerade angesprochen, hat sich ja heute auch, glaube ich, keine 2-3 Stunden her, geäußert. Die Deutsche Fußballliga hat in der vergangenen Woche über die Presse von einer Satzungsänderung der Hannover 96 GmbH und Co. KGAA erfahren. In welchem Bauernland leben wir eigentlich, dass das 96 einfach machen kann und die DFL kriegt es einfach überhaupt nicht mit. Also das ist für mich eigentlich die witzigste Geschichte an der ganzen Sache. 96 macht und wenn nicht einer petzen geht bei dem Tagesspiegel, kriegt das die DFL von alleine nicht mit. Kann man sich das vorstellen?
Ja, es zeigt auch, wie super professionell die DFL das alles führt, um die Nummer 1 in Europa und der Welt zu werden und so ganz sich zu professionalisieren, ne? Ich weiß es nicht. Ja, es ist... Tobi ist da weit mehr in dem Thema drin als ich. Ich habe mich da irgendwann aus den ganzen Konstrukten, wenn mir mal irgendjemand eine sehr anschauliche Grafik, wie das alles aufgebaut ist, dann bin ich auch wieder mehr im Thema drin, welcher Spielstein jetzt mit dem anderen da und was auch immer. Aber um mein Geschwurbel abzukürzen, ich warte jetzt mal ganz entspannt ab, wie sich die DFL dann irgendwann mal dazu äußert, wenn sie mal Akteneinsicht bekommt und wie das so passiert.
Wobei die Akteneinsicht ist gar nicht so schwer, weil es ist im Handelsregister veröffentlicht. Die sämtliche Veränderungen an den Gesellschaftsverträgen müssen ein Unternehmen offenlegen und im Handelsregister ist das offengelegt.
Ja, aber das da heißt, hat ja wohl anscheinend von der DFL nie mal einer reingeguckt.
Ja, die Frage ist ja, guckst du da auch während der Saison rein? Also ich meine, das ist der DFL gegenüber, finde ich jetzt ein bisschen unverschämt. Ich halte nicht viel von ihr, das möchte ich nur mal vorwegschieben, aber du guckst doch nicht ständig bei jeder deiner Profispielbetriebsgesellschaften oder bei den Vereinen, im Vereinsregister guckst du doch nicht ständig nach, gibt es da irgendwelche Änderungen.
Aber bei dem
Verband muss ich doch einen haben, der da mal reinguckt.
Und vor allem bei dem Konstrukt, das den ganzen Tag an deinem 50+1 Baum wackelt.
Wenn du sagst, es muss alles öffentlich sein, dann...
Dann
hat doch der Verein alles, wenn er es öffentlich stellt, ist doch seine Schuldigkeit getan. Dann ist doch vom Dachverband aus, die haben doch so und so viele Milliarden eingenommen, nimmt die DFL jedes Jahr ein, sind sie immer ganz froh drüber. Die müssen doch für 36 Vereine einfach nur 36 Menschen mit einem Masterstudiengang haben, die da einfach mal da durchgucken.
Und einer reicht.
Ja, oder einer, der die 36 durchguckt, meine Güte.
Also den Anspruch habe ich jetzt tatsächlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde einfach, man dürfte darauf vertrauen, dass die Vereine oder die 36 Mitglieder der Profiligen, dass die eben so einen Schmuh gar nicht machen. Aber vielleicht bin ich da auch zu romantisch, du.
Ja, ich glaube nicht, dass Hannover da jetzt so ein großer Ausreißer ist, was das angeht. Ich würde keinem der 36 Bundesliga-Vereine über den Weg trauen, dass alles immer hundertprozentig nach den Regeln stattfindet. Deswegen gibt es ja einen Dachverband, der da die Augen drauf hat.
Was tatsächlich der entscheidende Punkt ist, war ja, was Tobi gerade gesagt hat, während der Saison. Also am Ende der Saison, beziehungsweise bei der, im Lizenzierungsverfahren für die neue Saison, wird da ganz bestimmt drauf geguckt. Aber ja, wahrscheinlich einfach nicht so mal mittendrin. Ist auch letzten Endes wurscht, ob da einer drauf geguckt hat. Ich fand es zumindest sehr köstlich, wie die DFL das dann wieder formuliert hat. Und man steht jetzt mit Hannover 96 in Verbindung und im regen Austausch vermutlich. Man kennt ja die Telefonnummern. Martin Kind weiß, wo er anrufen muss und die DFL weiß auch, wo sie anrufen muss. Tobi, dein Tipp, wie geht die Geschichte aus? Oder weiter, sagen wir mal weiter. Aus ist vielleicht noch ein bisschen länger.
Also, wie sie weitergeht, ist doch hoffentlich die außerordentliche Mitgliederversammlung, die pro Verein anstrebt. Das hoffe ich erstmal als allererstes, dass es da zu den nötigen Unterschriften kommt und hoffe, dass alle Mitglieder, die es bisher noch nicht gemacht haben und jetzt sagen, bitte, was hat Martin Kind gemacht, sich jetzt auch bitte auf proverein1896.de den Antrag runterladen, den ausfüllen, an die angegebenen Adressen schicken und dass wir dann anfangen, uns den Verein zurückzuholen, indem wir erstmal drei Aufsichtsratmitglieder austauschen. So, das ist erstmal der erste Schritt.
Aber da scheint man ja noch nicht die nötige Stimmenanzahl zu haben, oder gibt es da weiterhin?
Ja, aber man ist aber durchaus sehr zufrieden mit der Entwicklung, das hat man mir gesagt, und man ist auf der Zielgeraden. Also es fehlt nicht mehr viel. Man ist also quasi, man sieht die Ziellinie schon vor Augen. Es wird halt vom Verein ein bisschen erschwert. Man kriegt halt nicht Einblicke in Mitgliederlisten, man kann Mitglieder auch nicht direkt ansprechen. Das ist ja halt doch schon die Reichweite von pro Verein leider relativ begrenzt. Jetzt waren zum ersten Mal Transparente mit der E-Mail, mit der Internetadresse im Stadion zu sehen. Vielleicht informieren sich die Leute jetzt auch, die hier Hannover liebt hören. Und ich gehe davon aus, man schafft in kurzer Zeit die nötigen Unterschriften, die außer einer Mitgliederversammlung wird einberufen, und dann tauschen wir einfach mal drei Aufsichtsratmitglieder aus.
So, jetzt warte, Fachfrage noch von mir, weil ich es einfach nicht besser weiß. Gibt es einen Zeitraum, wo man, also so quasi von der ersten bis zur letzten Unterschrift, oder kann ich auch in sieben Jahren noch sagen, ich habe vor sieben Jahren eine Unterschrift gehabt?
Die Satzung von 96 gibt da kein Zeitfenster vor.
Okay, alles klar. Ja, das ist ja interessant, weil, naja... Also,
in sieben Jahren wird das keiner mehr machen.
Nein, natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine.
Wir haben jetzt eine ordentliche Mitgliederversammlung im März und vielleicht wird es auch nicht vorher geschafft und dann macht man es halt trotzdem nochmal danach. Also ist ja alles möglich. Es gibt da ja wirklich viele Szenarien. Das wäre für mich aber der erste Schritt. Dann tauschen wir den Vorstand aus, der wird abberufen, und dann versuchen wir irgendwie auf die DFL zu hoffen, dass die das nicht so durchwinkt, sondern dass die ganz klar sagt, Freunde, hallo, 50+1 gilt immer noch bei euch, jetzt ändert das mal wieder.
Okay, also zur Mitgliederversammlung nächstes Jahr, das dürfte dann mein Cut in der, mein Streak sein, meiner Mitgliederversammlungsstreak. Ich fliege am nächsten Tag nach New York, Tobi, sieht schlecht aus für uns. Ich glaube, wir werden keinen schönen, kuscheligen Tag haben.
Das macht mich jetzt aber wirklich sehr traurig.
Ja, mich auch, total.
Da muss halt Ansgar kommen.
Ja, bitte, Ansgar, kriegst mein Twitter-Account, kannst du wie immer glühen lassen.
Ich bin aber gar kein Mitglied, was soll ich aber Mitglied?
Du akkreditierst dich einfach, fertig.
Genau. Wir klären das mit dir. Ja. Nein, also wenn es eine außerordentliche gibt, ist das vielleicht eine komplett langweilige Veranstaltung im März. Man weiß es ja alles nicht. Wir müssen mal abwarten.
Ja, vielleicht.
Ne, da ist ja noch auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hin. Wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, über diesen Artikel. Tobi, was hast du gesagt? Heute Abend erscheint noch auf 96.
Heute Abend auf fußball.news erscheint ein Interview mit dem 96-Aufsichtsratmitglied Ralf Nestler und dem Robin Krakow vom Pro-Verein 1896.
Alles klar.
Wo es genau um die Thematik geht, auch um die außerordentliche Versammlung, Hintergründe nochmal für alle die sich da jetzt noch zu kurz informieren. Abgeholt fühlen, die können da gerne warten. Ich werde das auch auf Twitter und so teilen, also da kommt keiner dran vorbei.
Sehr gut.
Und 96freunde.de macht auch noch was drauf.
So, das ist ja also, mehr wird es ja heute nicht mehr, das ist ja der Wahnsinn. Wir kommen vielleicht nächste Woche wieder, ich glaube aber nicht, ich glaube, ich brauche auch Länderspielpause. Ich habe noch so viel zu tun. Mal gucken, vielleicht machen wir aber doch noch eine kleine Sendung wie so eine Vorschau auf Leverkusen. Ansonsten sind wir natürlich nach dem Leverkusen-Spiel wieder da. Ich danke an dieser Stelle Tobi Krause und Ansgar. Danke, Jungs.
Also mir war es eine reine Freude.
Ja, mir ebenso.
Gut, dann fand ich es auch ganz gut mit euch. Auch Samstag und so, war okay.
Wobei ich muss sagen, Baccarole war noch ein bisschen geiler, aber es war heute Abend auch schon auch gut.
Ja, es gibt einfach nichts zu trinken beim Podcasten, das ist das Traurige. Das macht das Leben so traurig.
Speak for yourself.
Ja
genau.
Ich bin selber schuld, okay. Jungs, vielen Dank. Das war's für diese Woche. Bis zur nächsten. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.